Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg, dein Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Heute ein Interview mit Gerhard Egger aus Österreich. Gerhard hat schon sehr vieles in seinem Leben erlebt. Er war Mr. Tirol, ist Pädagoge, Profitänzer, Choreograf und Musiker, Trainer und Coach, hat im österreichischen Fernsehen bei Dancing Star als Trainer, als Tänzer und Coach mitgewirkt, und wir unterhalten uns in dieser Episode darüber, wie die gewaltfreie Kommunikation sein Training, sein Coaching, seine Weitergabe als Tänzer beeinflusst hat, verändert hat und wo der Unterschied ist von vor der gewaltfreien Kommunikation und nach der gewaltfreien Kommunikation und was das ganze gewaltfreie Kommunikation und Tanz miteinander zu tun hat und wie sich das ergänzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's.
Hallo Gerhard, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dich zu sehen.
Und, hallo Peter.
Wann haben wir uns zuletzt gesehen? Vor einem halben Jahr?
Ja, im Mai, oder? Oder war es April? Schon am März, glaube ich, ja.
Da haben wir miteinander getanzt.
Ja, genau.
Und das passt wunderbar zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Tanz. Das ist heute die. Und bevor wir einsteigen, magst du ein paar Sätze von dir erzählen, was du magst. Du hast ganz viele Sachen in deinem Leben schon gemacht. Was machst du aktuell gerade?
Ja, aktuell, also wie du schon sagst, viele Dinge. Ich habe viele Dinge ausprobiert natürlich schon und aktuell hat mich mein Weg eben einerseits zu der Thematik Tanz geführt und andererseits bin ich als Berater, als Begleiter im Coaching-Bereich viel tätig ich sage jetzt einmal in der Organisationsentwicklung. Ich arbeite viel mit Firmen und mit Organisationen zusammen, wo es darum geht, ich nenne es für mich einfach Betriebsklimawandel, wo es darum geht, einen Wandel im Betriebsklima herbeizuführen. Und meine Wege, dieser Tanzweg und also meine Arbeit als Tänzer und meine Arbeit als Berater, sage ich, die kommen immer näher zusammen. Ich merke, dass ich vor 5 Jahren wurde es noch relativ stark getrennt. Da habe ich meine Aufträge gehabt im Thema Tanz und dann habe ich meine Aufträge gehabt in der Thematik Beratung. Und jetzt rutscht es immer näher zusammen. Also es ist ganz häufig, dass wenn ich so wie jetzt habe ich gerade ein Führungskräfte-Meeting gehabt und Schulung und auch in diesem Meeting haben wir letztlich dann eine Tanzeinheit veranstaltet, weil ich merke, dass die Menschen immer offener werden, ja, diese Materie einmal anzuschauen und auszuprobieren. Und ja, das ist so mein Einsatzgebiet im Moment.
Ja, da möchte ich wieder noch näher drauf eingehen, weil mich interessiert sehr, wie du gewaltfreie Kommunikation und Tanz miteinander verbindest. Wie sind die Ersten und was das eine mit dem anderen hilfreich sein kann. Wie kamst du zur gewaltfreien Kommunikation?
Die gewaltfreie Kommunikation war, ich habe einen zweiten Bildungsweg gemacht. Also ich habe ganz ursprünglich eine Lehre besucht, ich war einfach Tänzer, also Musiker zuerst und dann als Tänzer. Also ich habe irgendwann diesen Musikerzweig verlassen und habe zu tanzen begonnen, zu trainieren begonnen. Bin irgendwann einmal für Österreich eingestiegen in den Club und habe für Österreich getanzt und habe parallel dazu einfach eine Lehre gemacht und habe meine Berufsausbildung gemacht, ja. Und irgendwann dann ist ein Punkt in meinem Leben gekommen, das war relativ früh schon, so mit 20, 21 habe ich gemerkt, okay, das ist noch nicht alles, also nur auf der Fläche zu stehen und zu tanzen, hat mich eigentlich gar nicht so begeistert. Und dann habe ich mal was gesucht und bin zum Studium gekommen. Und relativ schnell, wie ich in das Studium eingestiegen bin, für mich war klar als Tänzer, ich werde Sport studieren, ja, aber habe einfach gemerkt, Sport ist es nicht da. Und bin dann einfach recht schnell, zum Glück nur gleich am Anfang, noch bevor ich weiter studiert habe, bin ich dann in das Fach Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Psychologie, das war so der Bereich, der mich dann interessiert hat. Und da bin ich reingerutscht und da bin ich gelandet, das war einfach meins. Und da habe ich dann, ich glaube nach 1-2 Studienjahr, bin ich dann schon auf die Literatur von Marsh Rosenberg gestoßen, so sein Grundwerk, ja, die gewaltfreie Kommunikation, in Kombination mit einer tollen Professorin, die Dr. Caroline Pitschnau, die ist ja auch eine österreichische Trainerin. Und mit ihr zusammen habe ich dann einfach diese Materie kennengelernt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es die beste Sache der Welt ist. Ja, aber für mich ist es das Beste, die beste Haltung, das beste Werkzeug, was ich kennengelernt habe seit damals. Und es hat einfach relativ schnell viele Bereiche in meinem Leben verändert. Die Art und Weise, wie ich gecoacht und trainiert habe, also selbst und vor allem dann später auch, wie ich mit Menschen gearbeitet habe, habe ich einfach gemerkt, dass diese Grundhaltung und auch das Werkzeug, was die GfK liefert, ja, einfach viel effizienter war, viel wertschätzender, viel mehr Verbindung geschaffen hat. Und so hat das Ganze angefangen, ja. Und das war dann, ich weiß nicht, wenn ich es auf ein Jahr datieren müsste, so im, zwischen 2002 und 2005 bin ich so reingerutscht in diese Materie. Und erinnern kann ich mich schon, ab wann ich eigentlich mit der GfK begonnen habe, definitiv zu arbeiten, war dann bei der ersten Staffel, wo ich bei Dancing Star dabei war in Österreich, und zwar 2009. Da habe ich nämlich eine ganz neue Herausforderung gehabt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil das Training vor der Kamera im Tanzstudio fürs Fernsehen war wirklich, das war mental gesehen eine Herausforderung. Also tänzerisch war es das, was ich immer mache. Ich arbeite mit Menschen, mit Körper, aber das dann unter dieser extremen Situation, sage ich jetzt, mit Fernsehen, also mit Kamera, mit Ton, du bist nicht mehr intim, du bist nicht mehr für dich allein, jeder schaut dazu, das war wirklich eine extreme Herausforderung. Und da habe ich gemerkt, ich brauche etwas, was mehr Verbindung schafft, als wie das, was ich bis jetzt gemacht habe. Und da ist mir die GfK natürlich, das wurde dann wie ein Geschenk, dass ich plötzlich ein Werkzeug für mich gehabt habe, wo das funktioniert auch.
Du beschreibst das so, als wenn dir das geholfen hat, die gewaltfreie Kommunikation, mit anderen Menschen mehr in Verbindung zu gehen, du als Coach,
ja,
frischen her, wie war das bei dir selber? Also der Kontakt mit dir selber, hast du den gehabt vor der gewaltfreien Kommunikation oder wie? Wie hast du den gehabt?
Ja, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, weil das war so ein tiefes Aha-Erlebnis für mich. Du musst dir so vorstellen, vor allem in der, also ich habe mein Studienzweig hat geheißen Beratung und Grundlagen der Psychotherapie. Das hat richtig, richtig professionell geklungen, hat mir immer voll getaugt. Und unsere Hauptthemen sind Kongruenz, Empathie, Wertschätzung. Das sind so die Hauptthemen, die du halt dann dort studierst. Und ich war schon richtig tief drinnen und ließ dieses Buch von Marshall und ließ so in den ersten Seiten so irgendwie eine provokante Fragestellung, so nach dem Motto, denken Sie, dass Sie empathisch sind oder irgendwie so die Frage an sich selbst. Und für mich war das so einfach so, ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Für mich war das eine so klare Sage, dass ich sage, ja sicher bin ich empathisch, das kann ich doch. Ja. Und dann der dritte Satz hat dann gelauten, und wenn Sie diese Frage jetzt mit Ja beantwortet haben, sind Sie vermutlich nicht. Und dann habe ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht über das Thema Empathie und bin dann draufgekommen, dass ich wirklich echt richtig weit entfernt bin von dem, was man als Selbstempathie bezeichnet. Und habe einfach gemerkt, wenn ich das dann in Körperzonen aufteile, dass bei mir Empathie im Kopf stattgefunden hat. Ja? Also das war, ich habe meine Gefühle und meine Bedürfnisse zwar gedacht, ich habe das im Denken schon da gehabt und war immer offen, über das zu sprechen. Das war als junger Mann und als Tänzer bist du sowieso gewöhnt, viel offener zu sein und da nicht so verschlossen zu sein, aber es war eben alles im Kopf. Und die Begegnung mit der GfK hat das vollkommen verändert. Das heißt, als fast, als wenn sie das auf den Kopf gestellt hätte. Ja.
Was? Also du hast die GfK kennengelernt und hast dich damit beschäftigt.
Ja.
Was hast du dann festgestellt?
Am Anfang.
Ich kann mich noch erinnern. Und es war nur ein theoretisches Konzept, und du hast festgestellt, ich bin nicht wirklich selbst empathisch oder empathisch. Wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Das hat sich so entwickelt, ich kann mich da nur erinnern, aber ungefähr zeitgleich hat mir die Caroline dann einmal die Frage gestellt, was wünschst du dir denn eigentlich? Oder wo geht denn deine Reise hin? Wo ist denn so dein, was wünschst du denn? Und dann habe ich ganz spontan gesagt, ja, ich möchte gerne meine Gefühle, alles das, was sie waren, ich möchte es gerne spüren. Und wenn wir so ein bisschen drüber geredet haben und länger drüber geredet haben, dann ist irgendwann dieser Satz rausgekommen, ja, zum Beispiel, wenn ich traurig bin, dann würde ich einfach auch gern weinen. Also ich würde gern meine Tränen spüren über meine, und ich kann mich erinnern, damals zu dem Zeitpunkt, 2009 oder 2008, keine Ahnung, wo ich ganz intensiv angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, da habe ich mich zurückerinnert, dass ich mich nicht mehr erinnern habe können, wann ich das letzte Mal geweint habe, zum Beispiel. ich kann mich zwar nur erinnern, wann ich das letzte Mal traurig war, und ich habe ja immer gewusst, also ich habe auch immer offen über alles gesprochen, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht so richtig in Kontakt bin, ja. Und wie ich dann angefangen habe, mehr einfach auch schon alleine durch die Herangehensweise, wie wir das in der GfK machen, im Anmorgenkreis, Remembering oder sich hinzusitzen, einfach einmal offen mit anderen Menschen zu teilen, was in dir vorgeht, das hat mir dann relativ schnell dazu gebracht, dass ich angefangen habe zu spüren, ja, dass ich gemerkt habe, okay, ja, du zwickst einmal im Bauch oder ich spüre beim Hals oder ich spüre bei meiner Stirn oder bei den Augen. Ich merke einfach, dass in meinem Körper was vorgeht, wenn ich empfinde. Und das war so, hat das Ganze gestartet eigentlich, ja. So diese Erlebnisse zu haben, das zu spüren, einfach wahrzunehmen. Und das nicht nur in einer Sitzung, wo es um Gefühle geht, sondern du sitzt dann mit jemandem zusammen, der dir etwas erzählt aus seinem Leben, und du spürst plötzlich, wie du diesen Menschen nicht nur hörst und wahrnimmst, sondern ein Geschäftsmann erzählt da von den Problemen mit den Mitarbeitern, und plötzlich regt sich was in dir. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich dann auch meinen Gefühlen oder mit den Gefühlen des anderen so in Kontakt war, dass ich gemerkt habe, ja, da geht was anderes ab in mir. Ja? Also es ist nicht mehr erklärbar gewesen. Und das so hat das Ganze begonnen. Ja.
Wie hast du das Dancing Star, das im österreichischen Fernsehen, so eine Show, und du warst ja vorher schon Profitänzer und hast Musicals gemacht, Gera, Clownerie und so weiter. Inwieweit hast du das erlebt, dass andere Menschen in Kontakt mit sich selber sind? Auf die Gefühlsebene spüren können? Wie ist da deine Erfahrung?
Jetzt bin ich unsicher, ob ich es richtig verstehe. Jetzt frage ich dich einfach nochmal zurück. Ist die Frage, wie ich Menschen einfach in der Arbeit, vor allem im Tanz, ob Menschen mit sich selber in Kontakt waren oder sind, ob ich das so erlebt habe, oder?
Ja, weil ich tanze selber nicht so wie du, rufmäßig, sondern ich bin Tanzer, Kontaktimpro, Freitänzer. Und ja, ich erlebe das so, als dass ich da sehr stark mit mir verbunden bin, weil ich mich sehr stark spüre, sehr viele Erfahrungen. Und dann gehe ich davon aus, und Reaktion, wahrscheinlich geht es anderen auch so ähnlich.
Ja.
Du das erlebt, vor allem wenn du im Coaching-Bereich bist, andere Tänzerinnen coach.
Ja, ich bin eigentlich erschrocken. Wie ich mich mehr mit der Thematik auseinandergesetzt habe, bin ich draufgekommen, dass ich zwar im Tanz schon sehr nah bin, in dem, also ich würde körperlich einfach Körperwahrnehmung nennen, ja. Ich würde irgendwie sagen, man redet ja dann eigentlich nicht über Gefühle oder über Bedürfnisse, sondern du spürst einfach deinen Körper besser. Und ich bin draufgekommen, dass ich in dem Tanz, wo ich tätig war, habe ich schon mit Emotionen zu tun gehabt. Vor allem, wenn du, ja, mit diesen alltäglichen Emotionen, die wir alle zu tun haben, wenn wir in Grenzsituationen sind oder wenn wir was extrem Bewegendes oder sehr schöne Musik hören oder. Aber ich bin draufgekommen, dass ich einen sehr technischen Weg des Tanzes gewählt habe. Dass es sehr viel darum gegangen ist, vom Spiegel zu trainieren, die Haltung einzunehmen, gerade zu stehen, die Formen richtig zu machen, die Technik auszuführen. Und das ist eigentlich, habe ich eben erlebt dann, dass relativ wenig Gefühl, wenig, es ist sehr wenig um die Thematik Gefühle gegangen, ja, um das emotionale Erleben von Menschen, sondern eben mehr um, ich sage jetzt fast schon diesen äußerlichen, den äußerlich-körperlichen Bereich. Und ich muss jetzt wirklich sagen, bei mir, also ich habe diesen Wert des Tanzes, so wie du jetzt das Ausdruckstanz, Kontakt, Improvisation und so weiter, sind Materien, die habe ich früher noch gar nicht gekannt. Die sind für mich erst ein Thema geworden, seit ich Tanz und GfK, also seit ich beide Seiten miteinander verbinde, bin ich fast automatisch zu solchen Tanzstilen und Tanzrichtungen gekommen. Und da erlebe ich es jetzt durchaus. Also immer, und ich habe auch mein ganzer Tanz hat sich verändert. Ich mache viel, viel mehr Ausdruckstanz. Und bei mir, also ich arbeite tänzerisch gesehen jetzt völlig anders wie früher. Also Technik und Ausführung ist bei mir absolut nach hinten gerutscht. Das ist wirklich was Dienliches, damit wir uns leichter tun, zu bewegen. Also Technik ist für mich mittlerweile ein Werkzeug geworden, etwas, was mir das Ganze erleichtert. Aber in den Mittelpunkt ist wirklich dieses Erleben gerutscht. Ja, was macht das mit mir? Und sogar noch weiter, was macht der Bewegung, was macht der Berührung, was macht der Kontakt mit jemand anderem mit mir? Und ja, also erst, ich sage jetzt einmal, ich würde sagen, durch die Kombination ist mir das gelungen. Und so gebe ich das jetzt auch weiter. und merke auch, dass das in meinem Tanz und auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass das was macht.
Das ist das vor der gewaltfreien Kommunikation, was du hier außen orientiert, du kommst das an, ich schaue das aus, die Anerkennung bekomme ich, Selbstwertsteigerung etc.
Genau.
Und jetzt bist du mehr nach innen und auch mit deinem Coaching, dass du mehr die Leute zu sich selber bringst.
Genau. Und da bin ich mit dem typischen Problem konfrontiert, wo das ich selbst im Coaching extrem oft erlebe. Du kriegst als Tänzer und vor allem, wenn du anfängst, dann auch zu entsprechen, ja, einer Norm zu entsprechen, deine Muskeln wachsen, du wirst äußerlich, du richtest dich ja immer gut her, du kriegst einen Modesinn, du kriegst ja viel mehr beim Tanz, du hast ja viel mehr Ästhetik in deinem Leben plötzlich. Und du kriegst auch sehr, sehr viel Anerkennung von draußen natürlich, alleine wie du dich bewegst und wie sich wer anderer bewegt. Und selbst wenn du auf der Weltrangliste ganz hinten bist, bist du als Tänzer immer im Auftreten relativ weit vorne. Du bist einfach präsent, du bist da, du bist anwesend. Und du kriegst ganz viel Anerkennung von draußen. Und was aber da passiert, und das merke ich einfach immer wieder, es rutscht dann in dieses, wenn du diese Anerkennung von draußen kriegst, dann ist das nicht das, was du wirklich brauchst, glaube ich. Also ich merke, dass diese tiefe Anerkennung, so sich selbst anzunehmen, wertzusetzen, da zu sein, sich als wertvollen Menschen zu erleben, das ist völlig was anderes. Und ich habe auch meine Begrifflichkeit völlig verändert. Habe ich früher nur davon gesprochen, selbstbewusster zu werden, ist für mich jetzt, habe ich einfach erkannt, dass wir eigentlich, also auch wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Gerhard, vor allem kommen oft Eltern mit Kindern zu mir, die sagen, da mein Jugendlicher, bitte mach den selbstbewusster, weil der kann nicht austreten, hilf uns dabei. Und ich habe die Begrifflichkeit insofern verändert, dass ich sage, Selbstbewusstsein ist etwas, also was sich Menschen wünschen, ist eigentlich so dieses Präsente und dieses Gerade, dieses kraftvolle Auftreten. Eigentlich wünschen sich Menschen Selbstsicherheit. Die würden gern dastehen in einer Präsenz und sich wohlfühlen, obwohl hunderte Menschen da sind. Und das, was ich brauche, damit ich das anfangen kann und aufbauen kann, ist das Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein ist etwas, was ich tun kann, indem ich reinschaue in mich, ja, indem ich mir bewusst mache, was geht denn eigentlich mit mir vor. Und so erkläre ich mir zum Beispiel auch Authentizität. Ja. Also wenn ich dastehe oder Kongruenz. Wenn ich sage, okay, ich stehe jetzt vor dir, Peter, du siehst mich, und in mir geht etwas vor. Und das, was in mir vorgeht, wenn du das an meinem Körper sehen kannst, dann glaube ich, dass du sagen willst, ich erlebe diesen Menschen als authentisch oder als kongruent. Also irgendwie das, was in ihrem Innen drinnen vorgeht, kann ich irgendwie äußerlich sehen. Das sind so einfache Sachen, wenn man vor jemandem steht und den Kopf hängen lässt und die Hände fallen und man sagt, ich freue mich bei euch zu sein. Das sind oft so inkongruente Nachrichten, wo man einfach spürt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn ich sage, ich verbinde das jetzt miteinander, das wäre eigentlich in der Praxis jetzt genau das, dass ich sage, wir schauen eben nicht nur, dass wir gut ausschauen, sprich vom Trainer dann die Eins bekommen, der sagt super, sondern wir schauen, dass wir im Prinzip nicht gerade oder richtig stehen, sondern wir sagen, dass wir so ausdrücken, wie es uns geht. Dass wir also nicht mehr versuchen, was zu verändern in unserer Haltung, sondern dass wir viel mehr nach innen schauen, wie geht's mir denn eigentlich? Und bin ich offen, bin ich bereit dazu, das auch zu zeigen? Bin ich, spüre das an mir? Und ich erlebe das halt oft als Wechselwirkung. Oft stehe ich vor Menschen und nehme nicht wahr, was in mir vor ist, gerade wenn ich aufgeregt bin. Und dann merke ich zum Beispiel, dass ich mit dem Fuß relativ schnell wippe oder oft merke ich, dass meine Zehen sich so in den Boden hineinbohren, in den Schuhen. Das sieht man ja aus nicht, aber ich spüre es. Und das sind oft für mich so körperliche Zeichen, um zu sagen, okay, schau, irgendwo scheinst du gerade unsicher zu sein und dann hilft mir das auch wieder rückwirkend, in mich hineinzuschauen. Also Verbindung von GFK und Tanz heißt eigentlich, dass ich beide Seiten jetzt hernehme, ja? Dass ich irgendwie körperlich, aber auch das Innere verwende und eine dieser zwei Seiten funktioniert immer. Und eingestiegen sind wir ja zum, oder das Thema, wo jetzt gerade die Anerkennung. Ich denke, wenn wir es schaffen, dass wir einfach, Gott, wenn es um Anerkennung geht, ja, wenn wir es schaffen, dass wir uns das selbst geben können, dass wir aus unserer eigenen Kraft heraus, aus dem, was in uns ist, uns selbst dafür Wertschätzung und Anerkennung geben können. Ich glaube, das ist eigentlich ein Weg, der ist kraftvoll und effizient. Ja, das lasse ich dir mal fragen, weil wie das auch ankommt, ist mir jetzt auch wichtig
bei dir. Und das heißt, sowas, 2002 habe ich gelesen, bist du Mr. Tirol geworden. Du
hast ganz, ja, zum Beispiel, ja.
Hast ganz viele Erfolge gehabt im tänzerischen Bereich und ganz viel Anerkennung bekommen. Und das hat nicht dazu geführt, dass du authentischer mit dir selbst geworden bist, selbstsicherer, sondern du hast wahrscheinlich, sagen wir bestimmt, weiterhin nach Anerkennung gesucht und der nächsten,
absolut,
nächsten, ja, und wieder und wieder. Es ist so, ja, wie, ich brauche Materie und es hält mir Zeit lang her, wenn ich Gehaltserhöhung bekomme oder ein neues Auto. Und dann, genau, verflacht es wieder und es braucht wieder Nachschub. Und so wie, genau, du das jetzt darstellst, wenn die Anerkennung, wenn du dich selber geben kannst von innen raus, dann brauchst du das nicht mehr ständig, weil du hast das, du kannst das konservieren und wieder,
genau,
produzieren.
Ja. Das hast du auch ganz richtig erkannt. Das hat also meine Erfolge, wenn man das so nennen will, heute würde ich das nicht immer mehr als die großen Erfolge, aber damals war das natürlich recht. Das war für mich als junger Mann war das wirklich Erfolg. Da habe ich mir gedacht, wow, du hast es geschafft. Und das Leben hat mir dann schon gezeigt, okay, was hast du jetzt wirklich geschafft und so. Das war eine andere Seite. Aber bleiben wir bei dem, ja, habe ich gehabt. Also wenn Bestätigung von außen, wenn eine Rückmeldung, sozusagen ein Schild, wo oben steht, Nummer eins, du bist der Beste, wenn das Anerkennung, wenn das jetzt zufrieden machen würde, wenn das jetzt deinen Hunger und dein stillen würde, dann hätte ich das gehabt, ich habe das aber nicht gehabt. Mein Selbstwert, nicht einmal mein Selbstbewusstsein, also Selbstbewusstsein klammer jetzt mal aus vom Begriff her, mein Selbstwert ist dadurch überhaupt nicht gestiegen, ganz im Gegenteil. Wie du richtig sagst, das ist und so habe ich das auch in der Arbeit mit prominenten Menschen erlebt, es ist im Grunde ein Saugen, ein Suchen nach immer mehr. Und das Problem ist, man könnte sagen, ich weiß nicht, nennt man das wenn das so nach oben schießt, ja? Es wird immer mehr. Ich kann mich noch erinnern, ich wollte Staatsmeister immer werden, ja? Und habe dann mich dorthin gearbeitet und habe es dann geschafft, Staatsmeister zu werden. Und wie es dann war, das war überhaupt nichts wert für mich. Ich habe 100.000 Gründe gefunden, warum das eigentlich ja gar nicht so eine tolle Leistung ist und wollte schon die nächst höhere Leistung anstreben. Also ich habe einfach gemerkt, dass das dazu führt, Ich kann es ja machen, also hole mir noch mehr davon. Aber es bringt innerlich nichts. Weder als Mann, noch als Mensch, noch als Partner. Es bringt dir nicht, es macht dir nicht, also es führt nicht zu dieser Zufriedenheit. Du kommst nicht an, ja. Das ist also ein Fassel ohne Boden. Du kriegst immer Anerkennung rein, aber die rutscht sofort wieder weg. Du hast das jetzt konservierend genannt. Es wird nicht konserviert. Es ist nicht nachhaltig.
Es klingt auch sehr viel nach Druck und Leistung und
ja,
Burnout irgendwo
auf die, ja, Nacht. Extrem, ja. Ja, extrem. Und ja, man kann ja mit seinem Körper viel machen und auch wenn du, das kann jeder Mensch kann über seine Grenzen gehen und lange Zeit. Und ich glaube, dass das, wenn man da reinrutscht, das auch dazu führt. Und vielleicht kann ich einfach bei mir bleiben. Bei mir hat das definitiv dazu geführt, dass man eben weiß, der Selbstwert wird nicht mehr, du kriegst aber diese Bestätigung, du willst immer mehr davon und du versuchst halt dann immer besser zu werden, ja, und immer größer zu werden und. Ja, und das habe ich am Anfang auch, wenn ich dann reflektiert habe, und ich war immer schon sehr reflektiert und habe immer schon über das Leben nachgedacht. Aber das war eben der entscheidende Moment einer Veränderung, wo wirklich die Art und Weise, wie die GfK das macht, das war für mich ein wesentlicher Aspekt. Eben auch zu sagen, warum entscheidest du, weil Psychoanalyse war etwas, was mich extrem interessiert und immer noch interessiert. Also es gibt viele Bereiche, wo ich mir angeschaut habe. Aber letztlich bin ich bei der GfK wirklich, weil sie in sich all das liefert und all das mitbringt, um wirklich, um das zu lernen, diese Anerkennung von innen auch zu machen. Also sie liefert mir einfach auch, abgesehen von der Haltung und von allem, auch ein Werkzeug dazu, das zu tun und das zu leben und das umzusetzen. Das ist für mich so das Großartige dran.
Wenn du Tanzworkshops gibst oder Coachings oder ähnliches oder so, was du vorhin beschrieben hast, dem Unternehmen und machst dann eine Tanzeinheit. Was tust du vom GfK damit reinbringen? Also wie komponierst du das? Bei Kommunikation?
Ja.
Wie machst du das konkret?
Vielleicht erzähle ich dir das anhand von einem Beispiel, weil ich neige jetzt dazu, sonst dass ich ganz, ganz viel erkläre. Ich probiere es jetzt in einem Beispiel zu erzählen. Also wenn man sich vorstellt, das habe ich jetzt gerade gehabt, kann ich gerade live von einem Beispiel erzählen. Ich habe jetzt in einer Schule, wo die Aufgabe, es waren so, ich sage jetzt einmal zwischen 17- und 19-Jährigen, es waren einfach so junge Erwachsene, Jugendliche, die haben die Aufgabe oder das Projekt lautet, wir wollen eine Tanzperformance aufführen, ja. Und keine Ahnung, im Jänner ist der Auftritt, da wollen wir das Ganze aufführen und dann kommen halt so 60 Jugendliche zusammen und sagen, Gerhard, machst du das mit uns? Und ich kann mich noch erinnern, in meiner Anfangszeit, wo ich natürlich immer sehr bestrebt ist, auch zu unterrichten oder irgendwie die Leute das alles wissen zu lassen, habe aber gemerkt, dass das eben sehr oft, und das ist für mich, vielleicht kannst du später noch Zeit, um über das zu reden, das ist ein bisschen ein Wermutstropfen der GSK, wenn wir es theoretisch vermitteln versuchen, führt es oft dazu, dass Menschen das gar nicht wollen. Und oder dass es halt einfach langweilige, schwere Thematik ist. Ja. Und ich habe das völlig aufgehört und habe jetzt angefangen, wenn ich einen Tanzworkshop oder so ein Training beginne, dann beginnen wir sitzen wirklich im Kreis alle zusammen und wir beginnen mit, ich sage jetzt einmal fast schon mit Gruppendialog. Und wir verwenden all das, wofür auch die GfK steht, so Macht mit, Macht über, bin ich jetzt der Choreograf, der Experte, ja, der jetzt den Menschen sagt, wie es geht. Oder bin ich jetzt derjenige, der einfach einmal durch vielleicht Fragen, durch einfach präsent sein, durch Dasein einen Raum eröffnet, dass in der Gruppe was entstehen kann? Und diese Frage stelle ich mir da und ich wähle dann immer das Zweitere. Also die Gruppe wünscht sich am Anfang den Experten. Die wollen, dass sie kommen. Wir am besten heute schon starten mit den Proben. Soll man schon aufstellen und soll man schon die Schuhe anziehen? Und ich bin dann der relativ stark bremst und sagt, stopp, was wollen wir denn überhaupt? Wie geht's uns eigentlich? Wie sind wir da? Und wir fangen plötzlich über Gefühle reden und du merkst, dass Menschen zuerst zögern, aber bei 60 Menschen sind einmal 10 immer dabei, die sich sofort melden, die sofort was einbringen, was mit uns teilen. Und dann haben wir so dieses Teilen, ich gebe euch was von mir, dann haben wir das schon am Tisch und ich brauche überhaupt nicht von Teilen sprechen, ja. Und jetzt überspringe ich mal, das geht halt die ein oder andere Sitzung weiter, bis vielleicht gestern, wo zum Beispiel der Fall der Lukas aufzeigt und sagt, ja Gerhard, wir sitzen jetzt schon seit 3 Stunden da und irgendwie geht nichts weiter, du bist der Leader, könntest nicht du einfach das jetzt übernehmen und sagen, was zu tun ist? Du bist der Experte, bitte mach du, weil ja, es sind immer Menschen dann dabei, so wie es im Leben auch ist, denen geht es zu langsam und die wollen jetzt nicht mehr reden, die wollen arbeiten. Und gerade gestern war die Situation, dass wir waren in einer Gruppe, die sehr mühsam war, dieses Teilen, dieses von sich preisgeben, wo es so mühsam bei 60 Menschen, kannst du dir vorstellen, du kennst ja die Gruppen selber, jeder hat was und es wird immer mehr und wir werden eigentlich immer noch, wir sitzen immer noch länger und tun immer noch weniger. Und ja, da kommt halt dieser Ruf nach, bitte übernimm das, der Ruf nach Führung, ja bitte mach du jetzt und übernimm jetzt, das geht so nicht mehr weiter. Und gestern habe ich die Situation gehabt, dass ich den Lukas gebeten habe, Lukas, wenn du jetzt mich als Experten bezeichnest, schenk mir noch eine halbe Stunde. Gib mir noch eine halbe Stunde und dann übernehme ich. Und in dieser halben Stunde habe ich dann einfach nur genau mit dem weitergemacht. Und er hat mir ja diese halbe Stunde gegeben. Und witzigerweise waren nach 20 Minuten haben wir eine Stimmung gehabt, wo es plötzlich ruhig war, ja? Wo Menschen einfach, wo alle, die irgendwie gegen irgendwelche Vorschläge wohnen oder wo einfach Diskussionen wohnen, wo Probleme wohnen, plötzlich war alles so irgendwie aufgelöst, ruhiger. Und dann haben wir angefangen können, produktiv arbeiten. Und alles, was zu organisieren war, sprich, welche Musik, was tanzen wir, wie lange tanzen wir, also wirklich viele Entscheidungen, Peter. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Entscheidungen für so eine Performance zu treffen sind. All diese Entscheidungen haben wir in 10 Minuten abgehakt. Aber nicht mit sowas wie Demokratie, das finde ich nämlich überhaupt nicht passend für so Projekte, sondern mit Konsens, mit Einheit. Nicht so, dass 39 dafür sind und 21 dagegen, sondern 60 Menschen heben die Hand oder eben heben die Hand nicht, weil wir konsensieren, keinen Widerstand. 60 Menschen sagen, ja, passt, dann nehmen wir das. Ja, nehmen wir das. Vorher haben wir nur diskutiert über schwarze Kleider, grüne Kleider, gelbe Kleider, rote Kleider. Plötzlich sind sich von den 60 Menschen 30 Damen einig, ja, wir wollen schwarze Kleider, passt, dann nehmen wir schwarz. Also, wenn du mich fragst, wie lebst du GfK? Ich habe das Wort GfK in dieser Runde kein einziges Mal erwähnt. Aber nur durch diese Prinzipien können wir arbeiten. Und das Interessante dabei ist, Menschen, so wie gestern war es der Lukas, für gewöhnlich sind es Betreuer, Lehrpersonen, Menschen, Projektleiter, die dabei sind und die Stress kriegen und die sagen, Marc Gerhard, wir haben nur noch 4 Tage Zeit und jetzt haben wir einen ganzen Tag geredet, Marc, glaubst du schon, dass das geht? Und wenn mir die Institution dann vertraut, dann wird sie sehen, wir reden nicht lang. Nur für die Menschen ist meistens, wenn wir 20 Stunden arbeiten, ist 3 Stunden reden, finde ich, minimal. Nur für die Menschen ist das nicht normal, das tut man sonst nicht. Ja? Man nimmt sich nicht Zeit. Oder wir setzen uns hin und fragen mal zuerst, bevor wir anfangen, wie geht's uns denn? Und mit es geht uns gut, bin ich halt dann nicht zufrieden. Ich probiere jetzt keine Schulung zu machen, aber ich hole halt ein bisschen mehr ab. Und du wirst, also es wäre so interessant, das zu sehen, oder also Menschen, die Trainingsvideos oder solche Prozesse sehen, die können es gar nicht glauben, ja. Die können gar nicht glauben, dass da Menschen zusammensitzen und 15 Entscheidungen in 10 Minuten treffen. Aber die haben auch die 3 Stunden vorher nicht miterlebt. Also wie gesagt, um es einfach auf einen Satz zusammenzufassen, wenn ich es schaffe, die Gruppe einfach nur dazu zu begeistern, dass sie für, manchmal ist es 1 Stunde, manchmal sind es 3 Stunden, länger meistens nicht, sich zusammenzusetzen und miteinander in den Austausch zu gehen, dann können wir dann all diese schwierigen Sachen, die die Projekte schwer machen, können wir, ich sage jetzt einmal, in minimalsten Aufwand, mit minimalsten Widerstand einfach alles erledigen. Und entdeckt habe ich das in der Arbeit bei Dancing Star, wo ich gemerkt habe, wie plötzlich aus so schweren, fast schon den Prozess stoppenden Sachen, wenn man da reingeht und in den Dialog geht, ja, und einfach in den Austausch geht, dann ist es so, als würde sich das von selbst wieder lösen. Man braucht gar nicht viel lösen, man braucht nicht tun. Und wenn das erledigt ist, so wie jetzt in der Gruppe gestern, dann ist der nächste Schritt, dass ich nicht mehr die Choreografie gestalte, das mache ich gar nicht mehr, sondern jetzt sind die Menschen dann meistens innerlich so befreit, dass ich schwöre es dir, wir haben dann uns für Musik entschieden, wir schalten die Musik ein, wir hören sie uns an und es kommen 15 Ideen, ja 15, manchmal kommen 30 Ideen, wir könnten das machen, wir könnten das machen, ich brauche als Choreograf nicht einmal mehr meine Choreografiearbeit machen, weil auch das die Gruppe übernimmt. Das heißt, ich bin dann letztlich, eigentlich könnte man sagen, von außen betrachtet, Gerhard, bist du eigentlich Choreograf oder bist du eigentlich lernender Moderator, der irgendwie vielleicht dafür sorgt, dass das Timing passt und dass jetzt, keine Ahnung, ja, dass jetzt, wenn sie jetzt Kostüme suchen, die so gut sein, dass man den Stringtanger sieht, dann bin ich halt der sagt, hey bitte, ich möchte gerne andere Kleidung auf der Bühne und so. Schon so ein bisschen Code, also begleitend, aber das meiste macht die Gruppe dann für sich selber. Und ich finde, das ist so gelungen am Ende, so wie gestern ist ein Mädchen dann kommen, musst du dir vorstellen, ein Jugendlicher, 17-Jähriger, kommt zu mir und sagt, Gerhard, ich möchte dir was sagen. Und sie sagt, ich finde das so toll, dass bei der Arbeit mit dir jeder zu Wort kommt, jeder darf sagen, was ihm nicht passt, jeder darf motzen und schimpfen und am Ende kommt dann plötzlich was raus, was für alle passt. Und sie weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber sie ist so begeistert, dass das funktioniert. Sie hat das noch nie erlebt vorher. Und das ist für mich gelebt, oder? So lebt man das Ganze. Man braucht gar nicht unterrichten oder man braucht am Ende dann, also wenn das Mädchen mit mir dann redet, dann sage ich ja schon, ja. Und wenn sie mehr wissen will, sage ich, dann vermittle ich ja vielleicht eine Lektüre oder sage, schau mal das Buch an oder beschäftige dich mit der Materie. Aber prinzipiell ist das gar nicht nötig, sondern es ist wirklich die Verbindung. Das heißt, jetzt ist es doch lang geworden.
Ja, mach nichts. Ich würde gern zu. Das ist total spannend. Das heißt, du schaffst die Voraussetzung dafür und das Außergewöhnliche, was diese Jugendlichen erlebt haben, ist dieses Miteinander reden, wo sich Menschen öffnen und plötzlich so eine Energie entsteht, so eine Offenheit entsteht und dadurch auch so ein Miteinander, weil viele dann auch, wenn Menschen sich öffnen, irgendwo in Resonanz gehen mit sich selber und es dann ja. Von der Stimmung hin und her geht. Und dadurch dieses Gemeinsame entsteht und diese Leichtigkeit.
Genau. Ja. Und das hilft beim Tanz enorm. Das ist für den Tanz, du kannst dir vorstellen, wenn ich dann auch meine tänzerische Arbeit mache, wenn ich dann eine Übung zum Beispiel mache, Kontaktimprovisation oder wir machen irgendwas, Menschen stehen sich gegenüber, bewegen sich parallel und wir reden dann über Empfindungen. Wir reden dann plötzlich ganz anders. Wenn ich sonst oft 5, 6, 7, 10 Stunden braucht habe, bis Menschen sich öffnen, habe ich nach solchen Prozessen in der ersten Übung bereits so, dass die Menschen sich gegenseitig öffnen. Die reden dann nicht mehr von Gefühlen wie gut und schlecht, sondern die sagen dann plötzlich sich, schauen sich in die Augen und sagen, ich bin total aufgeregt gewesen, wie du mir so nahe kommst. Das sind dann plötzlich so Sätze, die nehme ich dann natürlich wahr als Spielleiter, ja, und merke, okay, es ist nicht nur wir beschleunigen nicht nur unseren Prozess damit, sondern also es geht alles irgendwie schneller, also der Kontakt ist viel schneller da.
Wenn diese Personen sagen, ich bin ja da so aufgeregt, hast du da vorher schon theoretischen Input über Gefühle gegeben?
Gar nicht da, eben nicht.
Taucht automatisch dann auf, dass sie dann weggehen von Denkgefühlen und in den Körper kommen und diese Begrifflichkeiten finden.
Genau. Wir haben diese Begriffe und vielleicht könnte ein, selbst ich als GFK-Trainer, glaube ich, wenn ich jetzt eine Liste schreiben müsste von Gefühlen, ich würde schon eine lange Liste, ich würde sicher eine längere Liste zusammenkriegen, als vielleicht jemand, der das, also wie mein Nachbar zum Beispiel, der gar nicht viel über das redet. Aber gemeinsam, so eine Gruppe mit 60, manchmal sind es ja nur 20, eine größere Gruppe von Menschen, ab 10 Menschen, wenn jeder ein paar Gefühle reinschmeißt, dann kriegen wir gemeinsam einen richtigen Pool zusammen. Und irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, das ist aber jetzt nichts Wissenschaftliches, sondern nur mein Eindruck, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir gemeinsam unseren Wortschatz dann vergrößern können. Und interessanterweise, wenn jemand sagt, ich bin einsam, dann macht das mit Menschen was. Das ist, ob die das Wort normalerweise verwenden oder nicht. Ne? Und das ist das, was ich mit Kongruenz vorhin gemeint habe. Wenn ich in mir drinnen spüre, dass ich einsam bin und mein Körper irgendwie das auch zeigt, indem ich mich vielleicht ein bisschen als Außenseiter platziert bin oder indem ich einfach merke, dieser Mensch ist viel langsamer, der bewegt sich langsamer, dieser Mensch ist irgendwie ein bisschen schlaffer wie ein anderer. Also wenn man das auch sieht, das ist für eine Gruppe, das ist für Menschen so kraftvoll, da brauche ich gar keinen Vortrag über Einsamkeit oder über Gefühle halten. Du spürst einfach, das geht wie von selbst. Aber nur das Tanzen, und das ist mir deswegen auch so wichtig, also als Message für alle, die GFK machen, A, braucht man kein Tänzer dafür sein. Und im Umgekehrten, nur, dass ich ein Tänzer bin, ist oft auch zu wenig. Ja? Sondern es ist schon für mich wichtig, dass mir das bewusst ist, weil sonst wäre ich zu schnell. Das war nämlich mein Problem früher. Mein Problem war gar nicht, dass ich das nicht vermitteln habe können. Ich war einfach zu schnell. Ich habe diese 3 Minuten, die es noch gebraucht hätte, oder wenn sich der Lukas, als Vertreter für alle, die sich dann melden, meldet und sich wünscht, dass es weitergeht, hätte passieren können, dass ich dann als Schaum, ja, weil ich mir denke, okay, es funktioniert nicht, jetzt übernehme ich wieder. Ich hätte diese Zeit nicht gegeben. Jetzt, wo ich diese Prozesse selbst schon oft miterlebt habe, jetzt, wo ich selber auch so ein bisschen dieses Spüren kennengelernt habe, jetzt kann ich sagen, gebt uns diese 3 Minuten nur. Manchmal sind es 3 Minuten, manchmal sind es 30 Minuten. Gebt uns diese Zeit nur und es wird was herauskommen. Und es kommt was, es passiert was. Ja? Wie von selbst irgendwie.
Wenn diese Jugendlichen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben,
ja,
dann diese Tage, diese Choreografie, dieses Tanzen einüben, inwieweit bringst du ja die gewaltfreie Kommunikation noch mit rein? Lässt du die innehalten zum Spüren? Oder was machst
ja
du konkret?
Ich habe jetzt, ich bleibe ein bisschen bei den Beispielen, vielleicht ist es leichter zu nachzuvollziehen. Zum Beispiel, ich habe jetzt gehabt ein Projekt mit der österreichischen Rheuma-Liga. Da ist es darum gegangen, auch, das waren Jugendliche, aber auch Erwachsene, einfach quer durch die Bank durchgemischt. Die Jüngste, glaube ich, war 17, der Älteste war um die 60. Der Fitteste dabei hat einen Spagat in der Luft geschafft. Der Unfitteste war im Rollstuhl und hat nicht einmal aufstehen können. Und diese Gruppe hat gemeinsam eine Tanzperformance gemacht. Also unsere Aufgabe war, wir haben einen Tag Zeit bekommen, und am Abend sollen wir diese Gala, diese Österreich-Gala eröffnen, ja. Und da haben wir zum Beispiel, wenn du jetzt fragst, wie machst du das, dann stehen diese Menschen da, machen eine Bewegung und die Bewegung schaut schon toll aus. Wenn ich aber dann jetzt GFK mit ins Spiel bringe, zum Beispiel, dass ich sage, okay, und jetzt schließt einmal eure Augen und spürt einmal rein. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Spürt einmal, wie fühlt es sich denn an, wenn wir schwer sind, was ist denn da? Erstens einmal, wie spürt sich das im Körper an? Also lasst mir mal Schwere sehen und dann passiert plötzlich das, wo man sich denkt, der Mensch im Rollstuhl, der ist ja schon viel weiter runter, kann er nicht mehr kommen, aber wenn der sich schwer fühlt, kommt er plötzlich viel weiter runter. Da landet dann die Stirn auf den Oberschenkeln. Also die sacken dann wirklich zusammen, die Menschen. Und dann geht's eben nur weiter, dann gehen wir nur rein und sagen, okay, und wie sind jetzt meine Gedanken? Was denke ich denn gerade? Wo geht denn mein Geist gerade um, ja? Und wenn das einmal da ist, dann kann das auch gehen und dann ist der Kopf auch frei. Ich sage beim Tanzen immer, der Körper ist da, um die Dinge zu tun und wir können dann unseren Geist, unseren Kopf, sage ich, auch zum bewussten Spüren verwenden. Man sagt ja oft so, Man soll nicht im Kopf sein, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, so sehr im Kopf zu sein. Wenn man einmal die Idee annimmt, dass man sagt, im Kopf findet auch die Wahrnehmung und das Spüren statt. Und wenn ich mal meinen Kopf frei bekomme von all diesen Gedanken, von all diesen, ich muss ja gut ausschauen und das soll ja schön ausschauen und das soll ja einfach eine tolle Performance werden, wenn ich das alles wegkomme und dann komme ich zum Spüren, dann wird eine Bewegung oder etwas, was ich mache, plötzlich ganz lebendig. Und ich würde jetzt einmal sagen, das passiert einfach durch dieses bewusste Innehalten, ruhig sein, spüren. Und dann passiert, glaube ich, das, was in GFK passiert. Weil die nächste Frage ist dann wirklich, warum fühle ich mich so? Und gerade bei der Rheuma-Liga, deswegen ist mir, glaube ich, das Beispiel jetzt eingefallen, wo es dann darum gegangen ist, dass wir sehr oft im Training, also das war eines der bewegendsten Training im Jahr 2019, weil so viel Tränen sind in einem Training nie geflossen dieses Jahr wie da. Weil die Menschen waren natürlich sehr viel konfrontiert mit ihrer Zeit, wo sie noch gesund waren. Und das hat uns alle sehr bewegt, wenn ein Mensch sich einfühlt, einmal das Bedürfnis, sich frei zu bewegen zum Beispiel, ja. Und das kann ja jemand nicht benennen, dass er, ein Mensch weiß ja nicht, dass er so traurig ist, weil er sich gern frei bewegen würde, weil er einfach völlig frei sein und selbstbestimmt sein will. Und im Training, ohne dass wir jetzt GFK ansprechen, aber alleinig, wenn wir uns Gedanken machen, warum bin ich denn so niedergeschlagen, so müde, so traurig, so schwer, warum bin ich denn das? Und dann kommen Bedürfnisse wie, ja, ich will mich frei bewegen, ich will am liebsten selbstbestimmt sein. Und das ist das, was ich dann als GFK bezeichne, ja. Es kommt dann wie von selbst. Und du würdest nicht glauben, was passiert mit Menschen, die dann in Kontakt damit kommen. Und wenn wir dann sagen, okay, und lasst uns jetzt gar nicht, wir haben jetzt drüber gesprochen, aber lasst uns das jetzt einmal in Form von Bewegungen ausdrücken. Dann wird plötzlich ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, frei. Und du siehst plötzlich, wie der den Raum einnehmen anfängt, gell? Wo er früher nur vor und zurück gefahren ist, dreht er sich plötzlich oder bittet seine Tanzpartnerin, ja, dreh mich doch mal mit dem Rollstuhl um, dass ich mehr Bewegungsfreiheit kriege. Also alleinig dieser Kontakt, in Kontakt zu kommen, was mir fehlt, führt dann eh automatisch schon, jetzt haben wir bei den Bitten, ja, führt automatisch zu Lösungen. Ja, ich könnte ja eigentlich, und dann wächst natürlich unsere Performance. Ich als Choreograf, wenn ich mal nur Choreograf bin höchstens höchst zufrieden, dass die Performance größer und raumgreifender wird. Und was mit den Menschen passiert, ist auch ganz interessant, weil die Menschen erleben dann so eine Fülle plötzlich, ja. Und dann merkst du dann, wie aus einem Weinen plötzlich ein Lachen und eine Kraft wird und eine Begeisterung. Ja. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt jetzt über das Mikrofon, aber das ist für mich so diese, nur mal auf die Frage zurückzukommen, wie machst du das? Ja, dieses Innehalten, dieses Spüren ist natürlich der Grundgedanke. Also nicht der Grundgedanke, sondern die Grundintervention. Aber dann schon noch weiterzugehen, auch das zu benennen ist, dem einen Namen zu geben oder irgendwie einen Ausdruck zu verschaffen. Und beim Tanzen ist halt das Feine, wenn ich die Wörter nicht finde, dann habe ich halt den Körper an oder dann kann ich mich halt irgendwie, ja, ich kann Freiheit auch darstellen. Ne?
Ja, ich sehe dich ja auch noch, ich höre dich nicht nur, sondern ich sehe deine, ja. Ich habe sehr viel Begeisterung und so voll dabei.
Ja.
Das tue ich nicht auf.
Ja, ich merke es selber.
Eindruck. Und was ich verstanden habe, du nimmst den Tanz als Hilfsmittel, um den Menschen einen Zugang zu sich selbst zu ermöglichen, in Selbstempathie, gleichzeitig mit den Gesprächen vorher Empathie zu fördern, zuzuhören, ja. Zu lernen, zu hören, Begrifflichkeiten zu finden, von der Körperwahrnehmung her, von der Gefühlsebene und teilweise dann auch diese Bedürfnisse wahrzunehmen oder zu erkennen und sogar auszuleben teilweise.
Ja.
Wir erfüllen es.
Und die Bühne bietet halt was. Die Bühne ist ein bisschen wie Hollywood. Das ist das Schöne am Tanz. Und das habe ich auch verändert in meinen Performances und in meinen Workshops. Ich führe die meisten Projekte zum Auftritt. Also wir haben heute vor uns am Interview schon ein bisschen darüber geredet, dass es ich wertvoll finde, wenn man bereit ist, sich zu zeigen. Und was ich wirklich stark verändert habe, und das ist das Konzept Dancing Star, ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum funktioniert denn das so gut? Warum sind wir da 15 Wochen im härtesten Training? Und ich habe miterlebt, dass Menschen mit gebrochenen Rippen, mit gezerrten Bändern, mit gerissenen Bändern immer nur zum Training kommen, immer nur auf die Tanzfläche gehen. Und da geht es nicht einmal ums Leben, sondern das ist einfach nur eine Unterhaltungsshow. Also da geht es um nichts. Ja? Warum ist das? Weil das Konzept so cool ist. Wir haben einen Auftritt, wir haben irgendwie ein, da wollen wir alle hin, wir wollen diesen Auftritt machen und für diesen Auftritt sind wir auch bereit. Also wir zeigen uns und weil wir uns zeigen, sind wir auch bereit, so tief hineinzuwühlen in uns. Ja. Und wenn es schon weh tut, dann schauen wir trotzdem noch hin. Also wenn ich überspitze das jetzt ein bisschen. Und bei meinen Workshops, ich schaue halt, dass es so oft wie möglich, und wenn es ein Kurzworkshop ist, dass man nur zumindest, wenn es mit Kindern ist, dass man es in die Eltern vordanzen oder dass man es in der Schule vordanzen. Oder schöner ist natürlich, wenn der Bürgermeister sagt im Dorf, ja, ihr könnt die Dorfbühne verwenden und wir dürfen am Abend sogar nur allen die Lüstung zeigen. Und beim MAD haben wir es einmal gemacht, wenn wir in der Früh beim Remembering unseren Tanz jetzt vorführen dürfen. Und warum mir das so wichtig ist, warum es dabei geht, ist um das sich zeigen. Das ist oft eine Hürde. Es geht in uns sehr, sehr viel vor. Und das ist es bei mir gewesen. Dann sind die Tränen schon da und die Tränen würden wirklich, die würden mich befreien, die würden mich reinigen. Aber bevor die Tränen rauskommen, weil ich bin ja Mann und ich weine sicher nicht, dann geht es wieder runter und genau das passiert. Es sickert wieder, es wird wieder fester, du wirst wieder stabiler und kriegst das, was ich als Normalität bezeichne, wieder eine gesellschaftsfähige Haltung. Und das ist es jetzt, was ich eigentlich am meisten breche. Ich möchte weg von der Normalität hin zu dieser Natürlichkeit. Eine Emotion, etwas, was in mir vorgeht, gehört raus. Ich sage jetzt gezeigt. Und wenn ich jetzt in einer Tanzperformance, ist ganz ein toller Ode, weil da kann ich sagen, und jetzt lasst uns das zeigen, was wir heute machen. Zeigen wir es uns. Und dann passiert ganz viel. Da kommt so viel dazu. Und wenn ich es dann gezeigt habe, dann reagieren Menschen anders, als wenn wir es nur gemacht haben, trainiert haben und dann wieder das lassen. Irgendwie kann es sich dann entfalten und es geht irgendwie weiter. Also das ist wirklich, das ist bezaubernd und extrem nahe dem, was wir in der GfK oft erleben, wenn wir einen Empathieprozess machen. Menschen haben darüber gesprochen, was sie beschwert. Und ich habe das ja oft im Coaching. Eine Frau kommt zu mir, bereitet sich auf ein Gespräch mit ihrem Mann vor, dann hat sie 3 Stunden Coaching investiert und in der 3. Stunde sagt sie, mach Gerhard, ich bin jetzt irgendwie so befreit, ich brauche jetzt gar nicht mehr mit meinem Mann reden, das ist alles gut, wie es ist. Das erlebst du ja sicher auch. Ne? Ja. Und dieses sich zeigen und dieses Zulassen von dem, was da ist und das dann nur körperlich machen, ich finde, der Körper ist ja so das Erdigste, was wir haben, ja. Das führt dazu, ja. Das führt zu diesem ja, ankommen zu diesem, es darf sein und dann kann es auch gehen, dann ist es auch, geht's
rein. Also einerseits den Mut, gesehen zu werden, sich zu öffnen.
Ja.
Und dann jetzt auch im Coaching gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Ich genau. Bin so, wie ich bin und ich zeige mich so und da ist es mir Resonanz, dass mich jemand, der mich angenommen hat.
Genau.
Sehr kraftvoll. Wie ist es, wenn du Kommunikationstrainings in Unternehmen gibst und du bringst dann eine Tanzeinheit mit rein?
Ja.
Wenn da Menschen, die vielleicht so Altpapiere auch sind oder in technischen Berufen vielleicht, wie ist es da dann im Leben oder was machst du dann?
Also ich gebe zu, dass ich da ein bisschen mit Tricks arbeite. Vielleicht ist das nicht ganz GfK-konform, wenn man ja einen Trick verwendet. Und mein Trick ist der, wenn mich Menschen fragen, und das ist oft in Interviews, Menschen fragen mich, was hat eigentlich das Tanzen mit dem Coachen zu tun? Weil der Tanz ist nicht immer eine Bereicherung. Ich habe jetzt gerade bei einer größeren Anfrage in Hamburg ist es so gewesen, dass ich 2-mal dorthin fliegen oder fahren habe müssen, um den Job zu bekommen, weil sie haben gesagt, wir wollen den, wir haben ihn vermittelt gekriegt, den Trainer, aber wie sie dann gesehen haben, dass ich Tänzer bin, sind sie total kritisch geworden und haben gesagt, hä, ein Tänzer, ist das schon das, was wir wollen? Und dann habe ich 2 Vorstellungsgespräche eigentlich gebracht, also es ist nicht immer förderlich und so auch im Unternehmen, wenn du vorstellst, die klassische Führungskraft, ja, sind sie kritisch. Und dann sage ich immer, was hat das miteinander zu tun? Ich tue in beiden Tätigkeiten mache ich dasselbe. Ich verbinde Menschen miteinander. Im Tanz geht es ums Gleiche, um die Verbindung mit sich selbst und um die Verbindung mit deiner Partnerin und weiter sogar nur die Verbindung mit deinem Publikum. Das ist im Tanz wirklich, also im Tanz gehört es dazu, das Publikum wie du selbst. Das ist eine Einheit. Ja? Und in der GfK oder im Coaching mache ich das auch. Ich verbinde Menschen mit sich und ich verbinde sie mit anderen und helfe ihnen dabei. Und das macht Menschen neugierig dann, gell? Und dann sagen sie, ja, was hast du verbinden? Wie ist das mit Tanz? Und dann gelingt es mir meistens, gerade bei Führungskräften, zu der Thematik Führung, also Menschen werden dann sehr, sehr neugierig, wenn ich erzähle, dass es im Tanzen geht es ja ums Führen, ja? Also zwei grundsätzliche Thematiken im Tanz ist die Haltung und das Führen und das Folgen, ja? Und diesen Prozess des Führens und des Folgens, das ist etwas, was Menschen schon interessiert. Und so kann ich dann auch einsteigen. Dann kann ich sie mit einer körperlichen, eigentlich tänzerischen, also tiefst tänzerischen Übung dazu anhalten, einmal sich 40 Minuten mit der Thematik Führung zu beschäftigen, so wie das ein Tänzer macht, ja. Im Tanz ist es sehr stereotyp, die Männer führen, die Frauen folgen, ist durchaus jetzt nicht mehr überall so, weil es ja durch Kontaktimprovisation und auch durch dieses Aufbrechen der Strukturen kann es auch anders sein, aber wir haben auf jeden Fall so diesen führenden und diesen folgenden Part. Und da, dabei zu experimentieren, sprich einmal meinen Arbeitskollegen oder meinen Seminarkollegen dann einmal anzugreifen und den zu führen und so wie wir das im Tanz machen, so, wie bringe ich denn jemanden dazu, vor und zurück zu gehen, vielleicht sogar sich zu drehen, sich hochheben zu lassen? Woher weiß denn der, was er tun soll? Wir reden ja nicht miteinander. Und das ist dann ein Weg, das interessiert Menschen. Und wenn wir dann sagen, okay, jetzt nehmt doch körperlich mal mehr Raum ein, dann wird es auch plötzlich interessant für den, was heißt mehr Raum einnehmen. Und dann sage ich, und jetzt schaut, dass ihr mal euren Rhythmus verändert in eurem Auftreten. Und dann ist plötzlich das Thema Rhythmus, später kommt nur das Thema Intensität dazu, wie kraftvoll ist der Körper. Und dann haben wir plötzlich die tiefste Tanztheorie am Tisch. Wir reden eigentlich über den Körper, über die Bewegungen. Und da merke ich, dass Führungskräfte dann sagen zum Beispiel, können wir noch so eine Einheit machen? Und das meine ich mit Trick. Ich biete ihnen jetzt nicht den Tanz an mit Überschrift, jetzt tanzen wir, sondern ich biete ihnen so ein bisschen mit irgendetwas an, was sie sicher interessiert. Und dann kommt meistens die Rückfrage, ja, wie könnte ich denn das jetzt bei meiner Rede oder wenn ich Meetings habe oder wenn ich auftrete, wie kann ich denn das da umsetzen? Und dann sind wir eh schon mittendrin. Ja?
Wie interpretierst du dann bei Führungskräften oder Einnehmen aus dem Unternehmen diese Veränderung, wenn sie sich dann darauf einlassen, eine Tanzübung zu machen oder dieses Führen geführt werden, in die Richtung, ist es so, dass sie mehr Kontakt zu sich bekommen oder zu anderen? Also Empathie ist ja Empathie. Ist das so ein Effekt?
Ja, du müsst mir jetzt fast die Übung machen, aber ich habe es noch nie probiert, ihm erzählen, ob es geht, ja. Es gibt eine grundlegende Sache im Tanz. Im Tanz, wenn ich jetzt zum Beispiel das typische Land, wo Trainer sind, wo du hinfliegst als Tänzer, ist England. Ja, du kommst nach England, du besuchst dort einen Workshop als Mann natürlich, als Mann besuchst du einen Workshop für Body Lead, für Körperführung, für Führung, dass einfach die Führung im Paar, im Tanz besser wird. Ja, und ich würde jetzt da hinfliegen und dann stehe ich vor meinem Trainer und dann würde er sagen, hä, was machst du da? Wo ist deine Partnerin, nicht? Dann sage ich, ja, es geht ja ums Führen, ich bin da, ich bin ja der führt. Und der wird sagen, hä, spinnst du? Ich kann die nicht schulen oder mit dir arbeiten, wenn du als Führungskraft, ich überspitze es jetzt und sage es wieder in organisatorischer Sprache, du bist die Führungskraft, aber ohne Folgungskraft kann ich ja mit dir nicht arbeiten. Und jetzt kommt schon ein neuer Begriff ins Stil und das ist auch mein Begriff. Bei mir gibt es die Führungskraft und die Folgungskraft. Und erst wenn die zwei miteinander in Verbindung sind, dann funktioniert Führung. Und im Tanz ist das eine völlig falsch verstandene Sache. Der Mann ist der Chef, die Frau, die folgt, das stimmt alles nicht. Das ist so eine nette Stereotype, die wir drüber stülpen. Aber Führung im Tanz bedeutet, wenn ich meinen Arm ausstrecke, ja, so darf ich bitten, so diese typische Bewegung, ich gebe dir die Hand und sage, darf ich bitten. Wenn wir glauben, und das passiert im Alltag, wenn ich im Tanzkurs die Männer bitte, ihre Dame, um einen Tanz zu bitten, dann gehen sie meistens her und schnappen sich die Hand der Dame und zerren sie auf die Bühne. Und vor allem, wenn die dann ein Paar sind, dann ist das sehr lustig, die Frau freut sich drüber. Aber wenn man sich einmal überlegt, was der Grundgedanke ist, ein darf ich bitten, ist im Prinzip so eine halb ausgestreckter Arm mit einer offenen Handfläche. Also die Geste des Manns ist eigentlich offener geht's nicht mehr. Die Frage ist wirklich, darf ich bitten? Und erst wenn die Dame ihre Hand auf meine Hand drauflegt, ja, sprich diesen anderen Teil des Weges zurücknimmt und dann mir durch ihre Hand bestätigt, ja, ich will, ja, dann haben die wie einen Vertrag. Das ist wie ein Vertrag. Im Unternehmen könnte man sagen, die schließen einen Vertrag miteinander. Und der Vertrag bedeutet, ich übernehme Aufgaben, die es Sinn macht, als Führungskraft zu übernehmen. Und die Folgungskraft habe und ich übernehme die Aufgaben, wo es Sinn macht, als Folgungskraft zu übernehmen. Beide sind exakt gleich aktiv, beide sind exakt gleich vom Aufwand her und beide sind, und das ist die Grundlage, in Verbindung miteinander, ansonsten funktioniert es nicht. Und alles andere wäre meiner Meinung nach nicht führen, sondern wäre eben irgendwie fordern. Und deswegen mag ich ja den Begriff auffordern, das ist eben, was sehr oft passiert, wir fordern auf. Und das ist ein bisschen was anderes von der Haltung, wie unter GfK, da können wir über Forderung und Bitte sprechen. Dieses darf ich bitten, hat eine ganz andere Qualität, als wie dieses ich fordere dich zum Tanz heraus. Ja, beides ist sehr, sehr lukrativ und hat sehr lebendige Inhalte. Ja, aber sich bewusst zu machen, dass so dieses wahre Führen nichts damit zu tun hat, dass ich der Chef bin und der andere, also das unterscheide ich in Unternehmen auch. Die Tätigkeit Chef sein und die Tätigkeit Führungskraft sein ist für mich völlig was anderes. Management, Chef sein, führen, das sind drei verschiedene Seiten.
Ich merke gerade, es wäre total spannend, da noch viel tiefer einzusteigen.
Ja, ja.
Ich merke 15 Minuten vorbei, glaube ich, 55.
Ja.
Und ja, vielleicht machen wir nochmal eine Episode zu GfK Führung.
Ja,
einen speziellen Teil von dem. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt hören Zuhörer, Zuhörerinnen zu und sie interessiert das Thema. Also was ich sehr viel erlebe ist, ich bin 56, dass viele Menschen in meinem Alter aufhören zu tanzen.
Ja.
Obwohl sie das Fieber noch haben, obwohl sie das noch spüren, aber sie finden keine Bühne, um sich auszuleben, wollen sich nicht in der Tanzschule gegeben, wo man es
ja
bekommt, weil die Musik nicht so passt. Gibt es da etwas, was du grundsätzlich so Menschen an die Hand geben möchtest, die jetzt sagen, ich habe dir jetzt dazu gehört und ich hätte Lust, um diese Erfahrung zu machen und das Ganze, was du geschrieben hast, da gibt es irgendwas, was du denen als Tipps mitgeben könntest? Kennst du
das von der
Seite her oder von der GfK-Seite her?
Ja, von beide Seiten. Und also ich versuche das jetzt echt endlich einmal ein bisschen kürzer zu machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bitte auch alle tanzt. Ja? Es ist nämlich nicht so, dass Tänzer den Tanz erfunden haben, sondern Menschen haben begonnen zu tanzen. Es ist nicht umgekehrt. Man meint nämlich manchmal, man muss Experte sein, um zu tanzen. Das stimmt nicht. Es ist der umgekehrte Weg. Der Tanz ist ungefähr so alt wie die Jagd. Nicht nur ungefähr, es ist sogar so, wenn man reingeht, der Tanz ist sogar nur vor dem Jagen da gewesen. Tanz ist etwas, was in uns drinnen steckt. Es macht uns geschmeidig, es macht uns beweglich, es verbindet uns und mit anderen. Und wenn ich sage, ich kann nur eins machen, GfK oder tanzen, dann würde ich sicher sagen, tanz lieber, weil du hast gleich alles, ja? Du brauchst nichts verstehen, du brauchst keine Theorie und gar nichts, du verstehst einfach. Und ich verstehe die Thematik, ich selbst gehe sogar gar nicht mehr gerne in ein Studio und in ein Tanzstudio. Die beste Bühne, um zu tanzen, ist einfach, wenn die zwei Füße irgendwie am Boden sind oder wenn ich im Rollstuhl sitze, wenn meine Pobacken am Boden sind und wenn ich bettliegrig bin, sobald ich in irgendeiner Form einen Kontakt zu einem festen Untergrund habe, dann habe ich meine Bühne. Und ich kann euch nur dazu einladen, natürlich kann ich einkaufen gehen, sprich, ich mache viele Bewegungen, um einen Einkaufswagen zu führen, um das Backtel Sojadrink in meinen Einkaufswagen zu geben, um ich kann meine Bewegungen machen, damit ich meinen Alltag bestreite. Ich könnte aber sagen, einmal pro Tag, und wenn es nur 3 Minuten sind, drehe ich das Spiel um. Ich bewege nicht, um irgendetwas zu tun, sondern ich bewege mich nur der Bewegung halber. Ja, ich bewege mich. Ich versuche einmal einfach meinen Körper, meine Gelenke anzufangen. Manchmal wippe ich mit der Hüfte, Männer mögen das am Anfang nicht so gern. Die können ja mit ihren Armen arbeiten. Also meine Message ist, dass man wirklich in irgendeiner Form uns für tänzerische Bewegungen entscheiden. Und ich kann natürlich Workshops besuchen und vielleicht kann man auch sich mit ein bisschen Selbsthilfe und drüber reden, dazu animieren, hey, lass uns doch einfach tanzen gehen oder einfach irgendwo hingehen, wo Tanzen erlaubt ist, wo Musik läuft, wo eine Tanzfläche ist. Aber grundsätzlich kann man in jeder Lebenslage und wenn man nur in der Einkaufsschlange steht und wartet, kann man sich tänzerisch betätigen, indem ich einfach einmal meinen Körper in Fluss bringen probiere. Und das rentiert sich so sehr. Wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe, wenn ihr gesehen hättet, dass meine Trainer eben nicht 40, 30, 20-jährige hübsche Menschen sind, sondern 80-jährige Menschen, die immer nur so beweglich sind, dass ich als 30-Jähriger, 40-Jähriger immer noch nicht ihnen das Wasser reichen kann, weil sie so flexibel sind. Und wenn ich dagegen Menschen, die überhaupt nicht tanzen, beobachte, die oft mit 80 so starr sind, dass sie sich gar nicht mehr die Schuhbänder binden können. Also ich will es jetzt, das ist alles übertrieben, ich weiß. Und ich will auch von allen schweren Schicksalen jetzt einmal absehen. Was ich sagen will, ist, wenn wir tanzen, wenn wir uns geschmeidig und in Verbindung mit sich selbst uns bewegen, das bereichert das Leben in jeder Form und vor allem auch mindestens ein Leben von jemand anderen, weil egal wer das sieht, du musst einmal Menschen beobachten, die jemanden dabei beobachten, wie er sich bewegt. Es gibt eigentlich nichts Leuchtenderes in die Augen. Manchmal lacht man auch aus, aber selbst das Auslachen ist etwas sehr, was das Tanzen betrifft, das macht eben nicht nur dir selber Freude, sondern jeder, der dich beim Tanzen beobachtet, wird zumindest eine kurze Zeit begeistert und erfreut sein. Und das ist etwas, was ich mitnehmen kann. Und da ist mir viel lieber, wir tanzen also unperfekt, weil wenn ich perfektes Tanzen beobachte, wenn ich ins Staatsballett gehe, dann gehe ich mit einem riesengroßen Mangel nach Hause. Ich habe zwar was Schönes gesehen, ich weiß aber, in meinem ganzen Leben werde ich nie das schaffen, was die da auf der Bühne gemacht haben. Wenn ich aber einfach jemanden beobachte, der seinen Körper bewegt und tanzt und irgendwie sich frei bewegt, dann werde ich nur Begeisterung ernten. Ich sehe nämlich etwas, was ich jederzeit machen kann, etwas, was mich begeistert, und das ist einfach, ja, es bereichert unser aller Leben. Also ich kann nur sagen, umso mehr Menschen sich anfangen zu bewegen und bereit sind, auch sich zuschauen dabei zu lassen, umso mehr bereichern wir unsere ganze Gesellschaft damit. Und jetzt ist genug, jetzt sage ich nichts mehr.
Ja, ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht. Und also zum Freitanzen gehe ich manchmal und dann sehe ich Menschen, die vielleicht korpulent sind oder so bieder ausschauen. Und wenn die Bühne bewegen, dann bin ich so hin und weg von dieser Energie, die dann passiert.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Bei mir selber merke ich oft, wenn ich in Kontakt mit Improvisation gehe, diese Kindlichkeit, die ich da ausleben darf. Endlich darf
ja.
ich spielen.
Ja.
Und
das ist so kaum, ja.
Mein intensivsten Tanz, den ich gehabt habe, das war ein Workshop und war die Aufgabe, eine Partnerin zu suchen oder einen Partner. Mit Männern tanzen finde ich auch total spannend.
Ja, absolut.
Erfahrung. Ja. Das erste Mal, wie ich das gemacht habe, im Biodanzer, ich bin mit Männern getanzt und dann bin dann heim, ich war ziemlich am Anfang und habe mich erstmal eine halbe Stunde aufs Sofa gelegt und habe überlegt, okay, was macht das jetzt? Was ist jetzt gerade passiert?
Ja.
Dieses Einordnen können. Also es passiert sehr viel Selbstreflexion, Selbsterkenntnis.
Ja.
Und den intensivsten Part, den ich mal erlebt habe, sucht eine Partnerin und tanze nur mit einer Hand. Also
ja.
eine Hand, ich eine Hand. Wir haben das, glaube ich, 25 Minuten gemacht. Es war so intensiv. Ich habe es dann mit meiner Frau und daheim selber gemacht auch. Und total schön. Also es gibt so einfache Geschichten.
Genau.
Es braucht halt, dass man die Geschichten weiß oder wie es gehen kann, ohne jetzt groß eine Investition zu machen, Zeitraum, Aufwand und so weiter.
Genau.
Man kann es daheim mit der Partnerin einfach mal ausprobieren.
Genau, mit jedem Menschen, wie du sagst, und mir gefällt auch der Gedanke gut, dass es auch vielleicht, dass wir dieses Bild verlassen von Mann und Frau, ist natürlich schön, ist eine schöne Ergänzung des Lebens, ja, die Männlichkeit, die Weiblichkeit. Aber ich kann, wenn ich mit einem Mann tanze, meine Weiblichkeit zum Beispiel ausleben. Und, da könnten wir jetzt Stunden weiter drüber philosophieren, das einmal zu öffnen und auch zu sagen, okay, Tanz ist nicht das. Viele Menschen stellen sich unter Tanz immer diese perfekt aufeinander abgestimmten Bewegungen vor. Und ich rege wirklich an, es einmal anders zu betrachten. Es kann gerne auch perfekt sein, es ist kein Problem, aber es muss auf jeden Fall lebendig sein. Und ich habe Performance schon gehabt mit Profidänzern, wo Publikum aufgestanden ist und gegangen ist, weil sie einfach nicht interessiert waren, was leblos war. Und ich habe die meisten meiner Performance sind eben mit Nicht-Tänzern. Ich arbeite am allerliebsten mit Menschen, die keine Tanzerfahrung haben. Und diese Performance, ich verspreche es dir, da hat es noch nie die Situation gegeben, dass jemand aufsteht und geht, weil sie so viel Lebendigkeit geballt auf einer Bühne sind. Und das sind alles, wie man jetzt sagen würde, unperfekte, aber sehr natürliche Bewegungen. Und die Natürlichkeit, das ist etwas, für das ich stehe. Ich möchte die Natürlichkeit bei uns in unserer Welt einfach wieder ein bisschen mehr propagieren. Gell? Ich möchte sagen, hey, Natürlichkeit, überlegt euch einmal, was das heißt. Und sind 14 Drehungen und danach ein Spagat, ist das wirklich nötig? Muss das sein? Oder kann ich ihn einfach mal umdrehen, wie es mir gerade vorkommt und so weiter. Also das ist, da gefällt mir auch gut, wenn du sagst, du hast mit einem Mann getanzt und auch den Geist zu öffnen, frei sich zu bewegen. Da gibt es keine Grenze, da gibt es keine Erlaubnis.
Ja, genau, frei zu bewegen. Vorher war ich nicht so frei, weil ich halt da Hemmungen hatte, es war ungewohnt, die Bordzone verlassen. Das macht mich freier, wenn ich diese Erfahrungen auch mache und da keine Hemmschwelle mehr mache. Einfach mal einen Tanz gehabt, wo ich sehr sinnlich mit einem Mann getanzt habe. Und danach war es wieder gut, wir sind auseinander fertig. Aber ja, ich habe es sehr, sehr, sehr ziemlich erlebt. Und das sind tolle Erfahrungen. Was erfüllt sich für dich, wenn wir mal so am Ende kommen, was erfüllt sich für dich hauptsächlich, wenn du tanzt, wenn du alleine tanzt, wenn du mit anderen Menschen tanzt? Was ist das, was gibt es am meisten da
passiert? Also wenn ich es jetzt einmal so, wenn ich so auf Hauptwörter zusammenfasse, sind es einmal so Wörter wie Verbindung, dann eben diese Balance zwischen Geben und Nehmen, dann Freiheit ist für mich dabei, dass ich einfach, ich kann mit jemandem tanzen, wenn ich merke, also wenn es mir oft im Leben schwerfällt, aufgrund sozialer Situationen eine Grenze zu setzen, kann ich beim Tanz mir einfach umdrehen und ich bin weg von dir. Ich tanze mit dir ganz intensiv, dann drehe ich mich um, dann bin ich von dir weg. Du drehst dich auch um, hast schon eine andere Partnerin, einen anderen Partner vor dir und das ist so irgendwie eine akzeptierte, radikale Freiheit. Ja? Das ist schon etwas, was Schönes. Natürlich vom Körperkontakt bis hin zur Sinnlichkeit, die du angesprochen hast, auf einer Ebene, wo ich finde, dass es zu Partnerschaft passt, dass es zu Menschsein passt. Also du kannst in einer Art mit Menschen in eine tiefe Verbindung kommen, ohne dass das irgendwie zu weit geht, ja, sondern dass es wirklich einfach so erlaubt bleibt. Und das kann ich beim Tanz alles machen. Ich kann also ganz intensiv in Verbindung mit Menschen gehen, wenn ich mir eins davon aussuche, ich kann ganz intensiv mit Menschen in Verbindung gehen und mach nichts falsch dabei. Gell? Es ist richtig, es darf sein. Bei Männern und Homosexualität ist ein Riesenthema im Tanz. Ich darf sozusagen mit einem Mann sinnlich sein, ohne dass ich mir die Frage stellen muss, bin ich jetzt schwul? Ja. Das brauche ich alles nicht, sondern ich darf das da machen, da hat es einen Platz. Und du hast wie einen geschützten Raum dadurch. Und das ist etwas, was ich so genieße beim Tanzen. Und ich habe ja immer nur das. Ich meine, ich habe das ja noch nicht weg, dass ich gerne Anerkennung habe von anderen Menschen. Gell? Es ist so, dieses Gesehenwerden ist schon da. Und das kriege ich auch noch. Das kriege ich so gratis noch dazu, dass ja Menschen die dann sehen. Und das ist etwas, für das mache ich es jetzt nicht mehr, ja. Aber ich genieße schon, dass das noch da ist. Und das ist auch etwas, ja. Ja, ist ganz fein.
Ja, wir sind am Ende. Gibt es einen Lebenstipp? Gibt es irgendwas, was du am Schluss teilen möchtest, so die Essenz von deinem Weg, den du gegangen bist? Irgendwas, was du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest, zu deiner Essenz aus deinem Leben bisher?
Ja, bisher die Essenz, so dieser, ich habe mich sehr oft gefragt, was es denn braucht, um Vertrauen aufzubauen. Dass ich Selbstvertrauen bekomme.
Ich selbst.
Ja. Und die Frage kriege ich ja immer wieder gestellt. Und du hast nämlich etwas vorhin gesagt, was ich finde, was das genau beinhaltet. Und zwar, Vertrauen wächst eigentlich immer dann, weil Vertrauen ist nämlich nichts, was ich kriegen kann. Du kannst mir nicht Vertrauen geben. Ich kann Vertrauen auch nicht symbolisch aufstellen und sagen, ich hole mir Vertrauen. Vertrauen ist irgendwie etwas, was entsteht. Und was eine kleine Essenz bis jetzt, was ich draufgekommen bin, das, was du vorhin erwähnt hast beim Tanzen, so dieses mutig sein und es zu tun, es einmal auszuprobieren. Und ich glaube, dass dieses mutig sein und es einfach tun, etwas riskieren sozusagen. Marshall Rosenberg hätte vielleicht gesagt, eben den Mut zu haben, sich verletzlich zu zeigen. Und als Tänzer würde ich sagen, ja, den Mut zu haben, einmal sich irgendwie so hinzustellen und die Hüfte oder den Popo zu wackeln, das zu machen, das führt tatsächlich dazu, dass ich Selbstvertrauen aufbaue und vor allem auch, wenn ich jetzt ein Chef bin, dass Menschen mir anfangen zu vertrauen. So dieses Vertrauensvorschuss zu geben in Form dieses Mutigseins. Ich zeige mich verletzlich, ich zeige alles von mir, ich gebe was von mir. Das hat man bis jetzt, das ist also eine kleine Essenz bis jetzt, wo ich sage, wenn ich das mache, manchmal ernte ich schon vielleicht irgendwie Fragezeichen oder aber eigentlich muss ich das streichen in meinem Leben, das ernte ich gar nicht mehr. Ich ernte eigentlich wirklich nur Vertrauen. Vertrauen und dadurch Verbindung. Und das ist etwas, was ich schon gerne einfach Menschen erzähle. Sei doch mal mutig, zeig dir doch mal, gib einmal diesen riskanten, verletzlichen Vorsprung, gib den einmal und du wirst sehen, der andere wird nicht da sitzen und die auslachen, der andere wird da sitzen und mit dem Finger mitwippen und irgendwann selber aufstehen und vielleicht sogar mitmachen. Also es passiert. Ja, das war als Schlussworte
von Gerhard. Vielen Dank, Gerhard.
Ja.
Das ist total spannend. Ich könnte jederzeit locker noch eine Stunde mit dir reden. Und ich
glaub, ja, fein, freut mich.
Das würde mit dem Thema nicht ausgehen. Und trotzdem beschließe ich jetzt, weil wir schon über eine Stunde, 10 Minuten haben. Vielen Dank, Gerhard.
Gerne, hat mir richtig Spaß gemacht mit dir, Peter.
Ja, danke. Vielen Dank dafür und freue mich, wenn wir uns persönlich wiedersehen.
Ja, ich mich auch. Ciao, Peter. Tschüss.
Alles Gute dir. Tschüss.